ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Die drei Tipps zum Wochenende. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich über drei Bücher, die wir im Gespräch hier vorstellen. Von Ken Kesey über Lises Bitt bis Willi Winkler. Ken Kesey, Seemannslied. Einer flog übers Kuckucksnest. Den Film kennt sicher jede oder jeder. Die Romanvorlage allerdings, die kennen vielleicht nicht so viele, stammt von Ken Kesey und der war einer der prägendsten Schriftsteller der 1960er Jahre und eine Schlüsselfigur der amerikanischen Gegenkultur. Über seinen Erfolgsroman hinaus war er bekannt für seine unkonventionellen Roadtrips, seine Hippie-Kommunenexperimente und einen rebellischen Geist, der sich in seiner Literatur ebenso wie in seinem Leben spiegelte. Mit Seemannslied aus den 1990er Jahren schuf er ein spätes, visionäres Werk, das gleichermaßen Gesellschaftssatire, Abenteuerroman und Hommage an die Natur darstellt. Matthias Schmidt hat das Buch gelesen und sich mit Thomas Bille drüber unterhalten und da hören wir jetzt rein.
Ja, warum das Buch damals nicht übersetzt wurde, bleibt mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Es lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass Ken Kesey, der Autor, sich damals weitgehend zurückgezogen hatte in eine Kommune, weit abseits jeglicher Öffentlichkeit. Und dass das Buch Seemannslied nun endlich übersetzt wurde, haben wir der Neugründung eines Verlages zu verdanken. Merz Verlag mit Merz, der war ja einst im Westen berühmt für seine gelben Bücher und auch für seinen Verleger Jörg Schröder, der sich dem literarischen Underground sehr verpflichtet fühlte. Seit 2021 gibt es den Verlag wieder und mit Unterstützung des Förderprogramms Neustart Kultur wurde jetzt also für diesen Verlag der Sailor Song, Seemannslied, übersetzt. 33 Jahre nach Erscheinen des Originals und 24 Jahre nach dem Tod des Autors.
Über drei Jahrzehnte, stolzes Alter. Merkt man dem Roman das Alter an?
Tatsächlich habe ich ein paar Seiten gebraucht, um mich an diesen Erzählton zu gewöhnen. Das Buch schmeckt förmlich nach Hippie-Ära, nach Freiheit, nach Drogen. Der Stil ist wild und derb und man merkt eben wirklich, dass sich dieser Autor zu nichts mehr verpflichtet fühlte, außer seinen Ideen. Er bricht Tabus, er ist vulgär, sinnlich, er meandert auch mal ein paar Seiten einfach nur herum. Da klingt wirklich diese verrückte Zeit der Beatnik-Literatur durch. Zudem stecken diese 680 Seiten voller Zitate aus Musik, Literatur, Popkultur. Und ich muss sagen, solche Bücher sind selten geworden, also hat man kaum noch sowas. Zugleich aber, und das ist frappierend, ist das Buch thematisch so aktuell und auf der Höhe unserer Zeit, dass man es kaum glauben kann, dass es 1992 schon geschrieben wurde. Das Buch beschreibt nämlich eine Endzeit, einen sogenannten Effekt, der die Umwelt bedroht, also irgendwie so ein Untergangsszenario. Und ich kann nur sagen, große Literatur ist eben manchmal visionär.
Da können wir mal ein bisschen ins Detail gehen und einen Blick auf die Handlung werfen. Worum geht's?
Der Roman spielt in Alaska am Rand der Welt, in einer aus damaliger Sicht nahen Zukunft. Wahrscheinlich ist es genau die Zeit, in der wir jetzt das Buch zum Lesen bekommen. Also am Ende der Welt quasi in einem fiktiven Dorf namens Kuinak, in dem sich skurrile Gestalten gegen den Niedergang der Welt wehren. Sie sind Nachfahren von Goldsuchern, Abenteurer. Auch die letzten Angehörigen einer indigenen Urbevölkerung sind dabei. Wir erfahren, dass die Meere überfischt sind. Die Natur ist zerstört. Alkohol und Drogen sind die Lebenselixiere dieser Einwohner. Dann erscheint in diesem Dorf ein Film-Tycoon, der schwer reich ist. Er fährt eine futuristische Yacht. Also man hat so eine Assoziation von Elon Musk. Und er schüttet das Dorf mit seinem Geld regelrecht zu, damit die Einwohner ihm erlauben, hier einen Film zu drehen.
Was für ein Film?
Er will ein, wie soll ich denn sagen, Standardwerk der indigenen Literatur verfilmen. Es heißt Shula, Shola mit Doppel-O geschrieben. Und in Wahrheit erfahren wir dann aber, das hat gar kein Native geschrieben, sondern eine pensionierte Lehrerin aus New Jersey. Und es ist also gar nicht echt. Für den Film wird das Dorf ausgewählt, weil es in seiner Heruntergekommenheit so echt aussieht, sagt er ihnen. In Wirklichkeit interessiert ihn aber daran, dass es mit diesem Dorf ganz leicht ist, diese Kulisse einfach hübsch anzumalen und mit Pappmaché zu so einem romantischen Idealbild der alten Zeit aufzuhübschen. Und das sind eben die Fragen, die Ken Kesey beschäftigen. Was ist eigentlich authentisch? Was ist vielleicht auch tatsächlich kulturelle Aneignung? Er hat es mehr als 10 Jahre lang recherchiert, das Buch. Er war selbst in Alaska und hat recherchiert und dann geschrieben. Und er macht daraus ein wirklich lebenspralles Buch. Also salopp gesagt, es ist ein durchgeknallter Abenteuerroman, hinter dessen Fassade sich aber die existenziellen Fragen unserer Gegenwart verstecken.
So, aber abgesehen von der Yacht des Filmtycoons habe ich jetzt noch keine Verbindung zum Titel des Romans. Warum Seemannslied?
Gute Frage. Also naheliegend ist zunächst der Gedanke, die Protagonisten leben vom Meer, sie sind Fischer, sie sind Abenteurer. Kesi zitiert zudem alte Seemannslieder und manches, das lag mir eigentlich sogar noch näher als Begründung, wirkt wie Seemannsgarn. Also es gibt Abenteuergeschichten, die man kaum glauben kann, beispielsweise eine tollkühne Abfahrt der Protagonisten durch die Berge bis ans Meer auf einer Eisenbahndresine. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass sie das überleben können, so wie das geschrieben ist. Action übertrieben bis ins Parodistische hinein. Und es gibt immer wieder auch Momente, die einen dann doch zurückholen in die Wirklichkeit. Aus dem Seemannsgarn beispielsweise ist einer der Helden der Geschichte ein Ökoterrorist, der aus einem Flugzeug Jauche auf Jahrmärkte sprüht, um gegen die Konsumgesellschaft zu protestieren. Also man merkt schon, das ist einerseits zum Schreien komisch und todernst und auch wieder gegenwärtig zugleich. Dann gibt es einen Sektenführer und Kesi zitiert anlässlich der Begegnung mit dem aus einem Buch des französischen Weltreisenden Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika, stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und der schreibt, also vor 200 Jahren in etwa, dass eine unaufgeklärte Mehrheit zu einem Instrument der Tyrannei und damit zu einer Gefahr für die Demokratie werden könnte. Ja, so verrückt das klingt, man muss schon wieder an das Heute denken.
Und ich habe Matthias Schmidt selten so fasziniert gehört.
Naja, ich finde es großartig, wie dieser Roman mit Gestaltungsmitteln, die man aus der Unterhaltungsliteratur kennt, so auf der Schnittstelle zwischen Hippie-Kultur und auch postmoderner amerikanischer Literatur, wo also mit Geschichte gespielt wird, wieder eben arbeitet, wie die Protagonisten sehr schön herausgearbeitet sind. Also einerseits schräge Vögel, harte Hunde, andererseits haben sie ein weiches Herz. Ich finde, Seemannslied ist ein Textfeuerwerk. Und wenn man sich auf diese Fabulierlust des Autors einlassen kann, ein großes Lesevergnügen.
Matthias Schmidt, schwer begeistert von diesem Buch Seemannslied, der Roman von Ken Kesey, in deutscher Übersetzung von Milena Adam, endlich erschienen im März Verlag. Matthias Schmidt, herzlichen Dank.
Gerne.
Lieses Bitt, Autobiografie meines Körpers. Gleich mit den ersten beiden Büchern sorgte die 1988 geborene, auf Flämisch schreibende Belgierin Lieses Bitt für Furore. Und es schmilzt und Ich bin nicht da hießen diese umfangreichen Romane, die in einem unverwechselbaren, sehr direkten Ton das turbulente Leben einer meist jugendlichen Figur spiegelten. Nun liegt ihr viertes Buch schon vor mit dem Titel Autobiografie meines Körpers, ein Buch, das übrigens ohne Gattungsbezeichnung auskommt. Was ist das für ein Buch? Um welchen Körper geht es? Das weiß Rainer Moritz, der sich mit Annette Mautner darüber unterhalten hat.
Ja, erstmal, um welches Buch geht es? Sie haben den Titel gerade genannt und es gibt keinen weiteren Unterschied. Das heißt, wir haben es erstmals nicht mit einem Roman von Lieses Bitt zu tun, sondern es ist ganz unverstellt ein Text über ihren eigenen Körper, so ja auch der Titel. Man muss auch nicht das Hilfsadjektiv autofiktional verwenden, sondern Lieses Bitt nimmt sich ihres eigenen Körpers an und versucht, diesen Körper zusammen mit ihrer Familiengeschichte zu verbinden. Und wer schon mal ein Buch von ihr gelesen hat, weiß, sie tut das auf ganz direkte, unverblümte Art.
Also es geht um eine zersplitterte Familie, das kriegt man relativ schnell mit auf den ersten Seiten. Eine zersplitterte Familie, es geht um eine Krankheit, die nicht aufzuhalten ist. Was ist das für eine Familie?
Ja, was ist das für eine Familie? Man nähert sich dieser Familie auf drei Ebenen. Lieses Bitt ist Jahrgang 88 und ihre Hauptfigur, die Ich-Erzählerin, natürlich auch. Wir haben einmal ein Tagebuch des ganz jungen Mädchens, da sind wir im Jahr 1999. Dann sind wir in unserer Gegenwart und diese Gegenwart bricht eben völlig auf. Diese Zersplitterung in dieser Familie, vier Kinder, ein Ehepaar, das im Begriff ist, sich zu trennen. Die Mutter will sich trennen und sie will sich trennen, obwohl sie einen furchtbaren Befund bekommt. Sie hat einen Geschwulst in der Speiseröhre, der stellt sich als bösartig heraus. Und nun beginnen die Konflikte in der Familie offen zutage zu treten. Denn diese Familie war wie viele Familien eine schweigende Familie. Und nun müssen die Kinder sich mit der Mutter auseinandersetzen. Die Mutter schwer alkoholabhängig immer gewesen. Deswegen ist das eine mittlere Ebene 2005. Da kommt die Mutter im Alter von 44 Jahren zum ersten Mal in eine Entzugsklinik. Aber jetzt eben diese Diagnose. Wir verfolgen das Leiden der Mutter bis, das kann man hier verraten, bis zu ihrem Tod, knapp 2 Jahre lang in diesem Buch von Lise Bitt. Und es geht eben ans Eingemachte, wie man gelegentlich so flapsig sagt, denn nun brechen in der Familie alle Dämme zusammen.
Also gut, man hat eine Vorstellung davon, wenn in der Familie bis jetzt nicht geredet wurde und dann wird wieder gesprochen, also da gibt es dann wahrscheinlich auch viel Streit. Auf der anderen Seite, was hat das mit dem Körper zu tun? Wie blickt sie dann zwischendurch auf den Körper?
Ja, es sind verschiedene Körper im Spiel, wenn man das so sagen darf. Da ist die Mutter, die schwer krank ist, die sich jetzt mit ihrem todgeweihten Körper auseinandersetzen muss. Da sind die Verformungen, die der Alkohol bewerkstelligt hat. Das spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Und dann kümmert sich eben Lise Bitt auch um ihren eigenen Körper. Das heißt, das ist auch ihre Geschichte als Jugendliche. Sie ist früh an Diabetes erkrankt. Das ist sozusagen ein erster Befund auch für die Erzählerin selber. Und sie setzt sich jetzt mit ihrem pubertären Körper auseinander. Da wird zurückgeblickt auf diese Zeit, als sie 12, 13, 14 war. Und das Auffallendste an diesem Buch ist, dass Lise Bitt, das kennt man aus ihren vorangegangenen Büchern, keinerlei Hemmungen hat, ungeheuer direkt zu schreiben. Da wird ein Juckreiz im Intimbereich geschildert. Da geht es um ihre Brüste, mit denen sie unzufrieden ist. Da geht es um die Menstruation, die bei ihr sehr, sehr spät einsetzt, was dieser 13, 14-Jährigen wahnsinnigen Kummer bereitet, weil ihre Mitschülerinnen weiter sind. Und da geht es auch um den Haardutt beispielsweise. Wer Fotos von Lise Bitt schon mal gesehen hat, eine kleine Person, die das Haar wunderbar aufgetürmt trägt. Und diesen Haardutt hat sie sich schon als Jugendliche zugelegt, um sich zu schützen vor den anderen, um sich zu schützen auch vor der Familie. Deswegen wird das Haar hoch aufgetürmt und sie versteckt sich quasi in ihrem Haar. Also Sie merken, es ist ein Körperroman auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Autobiografie meines Körpers. Ich meine, das klingt auf den ersten Blick nach einem traurigen Buch. Ja, ich meine, Mutter krebskrank. Doch Sie sagen, Lise Bitt gewinnt dem Thema auch immer was Überraschendes, was Komisches auch ab. Wie macht sie das?
Ja, das ist das Merkwürdige an dieser Autorin. Das hat mich an den früheren Büchern auch schon begeistert. Wir haben es wieder mit ungefähr 400 Seiten zu tun. Und Sie haben gesagt, es sind schwere Themen. Es geht natürlich auch um die Art und Weise, wie kümmert man sich um Eltern. Jetzt haben wir die Ich-Erzählerin, die selber Schriftstellerin ist. Und sie merkt nun, ich reagiere auf das, was meiner Mutter widerfährt, quasi immer als Schriftstellerin. Dann gibt es wunderbare Formulierungen. Ihre Eltern, das sei ein Käfig mit 2 vernachlässigten Nagetieren, die ich füttern müsste. So reflektiert die Erzählerin. Das heißt, es geht auch um diese ewigen Schuldgefühle. Kümmern wir uns genug um die Mutter? Gehen wir genug auf ihre Sperenzchen ein? Denn die Mutter ist eine anstrengende Frau, der Vater ist ein anstrengender Mann. Also trotzdem schwere Themen, aber dann immer wieder dieser oft auch komische Ton, diese brillante Sprachrhetorik, die Lise Bitt beherrscht, wo originelle Vergleiche geschlossen werden. Das heißt, es ist ihr wirklich ein kleines Erzählwunder, wenn ich das mal so emphatisch sagen darf, gelungen, ganz heikle Themen, schwere Themen, Körperthemen zu verarbeiten in diesem Buch und gleichzeitig eine Leichtigkeit entstehen zu lassen, die beim Leser einen klaren Effekt hat. Man will immer weiterlesen, man will erfahren, wie geht es mit dieser Erzählerin, wie geht es mit dieser Familie weiter.
Also wenn ich das richtig sehe, ein intimes Buch, ein direktes Buch, gut erzählt, mit einer Botschaft. Wie ist Ihr Fazit?
Botschaft ist natürlich zu viel gesagt, aber es ist einfach ein Auseinandersetzen. Wir haben ja wahnsinnig viel autobiografische, autofiktionale Bücher in den letzten Jahren erlebt. Und dieses Bit schlägt einen ganz eigenen Ton an. Das ist ein schonungsloser Ton. Das heißt, sie redet nicht um den heißen Brei herum. Sie reflektiert das, was sie tut, und sie kann wunderbare Bilder einfangen. Es gibt ein kleines Bild, da erinnert sie sich an ihre Mutter, wie sie die Wäsche aufgehängt hat. Dann hört sie das Geräusch, wie die hölzernen Klammern in die Schürze der Mutter fallen, die sie trägt. Das ist ein Bild, das man sofort vor Augen hat. Und auch das ist eine der Qualitäten dieses Buches.
Lise Bitt, Autobiografie meines Körpers, aus dem Niederländischen übersetzt von Helga van Beuningen. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag, 400 Seiten stark. Rainer Moritz, herzlichen Dank fürs Besprechen.
Ich bedanke mich.
Willi Winkler, Hannah Arendt, ein Leben.
Am 4. Dezember 1975, also vor 50 Jahren, ist die große Philosophin in New York gestorben. Selbst wollte sie sich übrigens nie als Philosophin bezeichnen, sondern als Historikerin und Theoretikerin. Allerdings, wenn man ihre Bücher sucht, dann ist man in der Philosophieabteilung eigentlich ziemlich richtig. Vita Activa heißt eines ihrer berühmtesten Bücher oder auch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Sie hat den Eichmann-Prozess in Jerusalem begleitet, 1961, und auch ja, die ikonische Wendung, die Banalität des Bösen, geprägt. All dies und viel mehr natürlich beleuchtet nun eine große Biografie, die Jörg Schieke mit Gewinn gelesen hat und sich mit Annette Mautner drüber unterhalten hat.
Jörg, es sind ja nur wenige und noch weniger Frauen aus dem 20. Jahrhundert, denen ein, sagen wir mal, kulturinteressierter Mensch so oft in Zeitungen und anderen Medien begegnet wie Hannah Arendt. Warum ist sie bis heute so populär? Warum wird sie so viel zitiert?
Naja, weil sie auf eine sehr lebendige und sozusagen zugewandte, beteiligte Art und Weise geschrieben hat über das, was Menschen im 20., 21. Jahrhundert als sozialen Alltag erlebt haben, erleben konnten. Also hier speziell eben, wie sie über politische Bewegungen geschrieben hat, ja, wie Staaten und Gesellschaften sich organisieren. Das ist die Theoretikerin Hannah Arendt, aber auch der Mensch Hannah Arendt ist faszinierend. Die Jüdin, die 1941 Europa verlässt, die zweimal verheiratet war, die dann in Amerika zur weltbekannten Publizistin wird und eigentlich immer und überall genauso viele Freunde wie Feinde hat und hinterlässt. Und es ist aber auch dieser Mut zum Streit, zum sich unbeliebt machen, was Willi Winkler hier in dieser neuen Biografie sehr schön herausarbeitet. Und ich persönlich finde ja bis heute das seltsamste und auch nicht ganz zu begreifende Kapitel ihres Lebens, das ist natürlich die Liebe zu Martin Heidegger, dem Starphilosophen der vorfaschistischen Zeit und dann Gefolgsmann der Nationalsozialisten. Also das ist wirklich so ein ganz eigenes Thema, wird hier ausführlich behandelt. Dazu dann vielleicht später noch ein bisschen was.
Ja. Schauen wir erstmal auf ihr Werk. Welche Ideen und Erkenntnisse sind es denn, die Arendt so bekannt gemacht haben?
Also was sie interessiert hat, das waren eben keine fertigen philosophischen Systeme, so wie man es etwa von Immanuel Kant aus der deutschen Philosophie kennt, sondern bei ihr geht es eher so um Handlungsabläufe im Politischen. Warum ordnen sich Gesellschaften zu welchen Systemen? Was machen sie mit dem Individuum? Und so hat sie eben die totalitären Systeme untersucht. Eins kannte sie ja selbst, den Faschismus. Auch untersucht hat sie den Stalinismus. Und für sie sind diese totalen Bewegungen, das Wesen besteht eben darin, dass die alles niederreißen und neu machen wollen. Nur so sind die für sie zu fassen. Und ganz wichtig dann, das haben wir hier schon kurz genannt, ihr vielleicht gar nicht bester, aber doch bekanntester Text Eichmann in Jerusalem, Bericht also vom Prozess gegen Adolf Eichmann, SS-Mann und Organisator des Holocaust. Der hatte sich ja dann in Argentinien versteckt, war dort vom israelischen Geheimdienst entführt worden, gefunden worden, später dann 1962 auch hingerichtet. Und Hannah Arendt kommt ja hier zu ihrer berühmten Erkenntnis von der Banalität des Bösen, nicht? Das ist ja im Prinzip jetzt eine Weltformel geworden. Mhm. Sie erkennt also in Eichmann gar nicht das Monster, sondern so den kleinen willigen Gefolgsmann, ein Produkt von Bürokratie und Kleinbürgergesinnung. Sie hat ihn sogar als Hans Wurst bezeichnet. Und was hier für mich ziemlich schockierend ist all das, was Willi Winkler auch an inzwischen ermittelten Fakten zu diesem Prozess von April bis Dezember 61 in Jerusalem mitliefert. Das wusste ich noch nicht, dass nämlich der Bundesnachrichtendienst über Eichmanns Verteidiger komplett mit im Boot saß bei diesem Prozess, weil man auch in Absprache übrigens mit Israel verhindern wollte, dass Eichmann mit seinen Aussagen eben auch bestimmte Leute in Bonn belastet, die nach dem Krieg, also alte Nazis, die inzwischen schon wieder in einflussreichen Position saßen.
Da empfehle ich die 1 bis 2 Filme über den Generalstaatsanwalt.
Genau.
Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber
Bauer.
Den liefern Fritz Bauer.
Fritz Bauer,
nicht? Genau. Ja. Aber zurück zu Hannah Arendt. Ich meine, Biografien sind ja immer dann am spannendsten, wenn sie keine Heldenberichte sind, sondern wenn da auch von Niederlagen und Konflikten die Rede ist. Findet man dabei in dieser Biografie auch was?
Ja, absolut. Das wird alles von Willi Winkler genau aufbereitet, macht diese Biografie auch so lesenswert. Denn eigentlich wird Hannah Arendt Buchseite zu Seite menschlicher, sprich, sie war einem überhaupt nicht unfehlbar. Ganz oben steht für mich, habe ich ja vorhin schon angedeutet, die Liebesgeschichte zu Martin Heidegger, dem sie die resolute, unerbittliche Hannah Arendt immer wieder so Entschuldungsmodelle geschrieben hat, obwohl Heidegger die nationalsozialistische Machtergreifung ja enthusiastisch begrüßt hatte. Er war NSDAP-Mitglied bis zum Kriegsende, war 1934 von seinem Amt als Rektor an der Uni in Freiburg zurückgetreten, Und zwar deshalb, weil die Nazis ihm in ihren Säuberungsaktionen nicht gründlich genug vorgegangen sind. Also, und Arendt hatte ja als Studentin vor dem Krieg eine Liebesbeziehung mit Heidegger, die der wiederum dann auf Rücksicht auf seine Ehe und seine Position beendet hatte. Aber Hannah Arendt ist offensichtlich ihr Leben lang davon nicht losgekommen, hat sich also immer wieder für ihn eingesetzt. Und dann wurde Heidegger ja erst von den 68ern eigentlich analysiert und dann sogar auch parodiert, sehr schön von Günter Grass. Auch das wird hier in diesem Buch mit angedeutet. Ja, und dann noch ein ebenfalls konfliktvolles Thema aus heutiger Sicht, dass sie, die ja seit 1951 amerikanische Staatsbürgerin war, in einer so seltsamen theoretischen Herleitung die Rassendiskriminierung in den USA noch ein Stück weit verteidigt hat. Das ist ein ganz seltsames Kapitel auch, um es ganz grob anzudeuten. Für sie war es sozusagen auch ein freiheitliches Recht, wenn weiße Eltern sagen, dass ihre Kinder nicht mit Afroamerikanischen gemeinsam in die Schule gehen sollen. Also das ist auch so ein ganz spezieller Punkt noch in Hannah Arendts Denken und dem kann man hier eben auch auf den Grund gehen. Ja, so, das sind so diese großen Konflikte.
Also ich höre raus, das ist ein Buch, das Eindruck hinterlässt und Erkenntnisgewinn dazu.
Ja, auf jeden Fall, gerade eben auch, weil Winkler diese Konflikte benennt, untersucht. Und ich glaube, da wird deutlich, Hannah Arendt war eben absolut keine Heilige. Und sie konnte übrigens auch rhetorisch brillant und sehr witzig andere Leute angiften. Am liebsten hat sie ausgeteilt so gegen Männer wie Adorno und Hans Magnus Enzensberger, die für sie, glaube ich, mehr so brave linke Emporkömmlinge und so Bübchen waren. Ja, während doch ihr zweiter Mann, mit dem sie sehr glücklich war, dann Heinrich Blücher, der war in den 20er Jahren noch auf die Straße gegangen und hat für seine linken Überzeugungen gekämpft und sich geprügelt und so. Das war da, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Maßstab. Also alles in allem ein Buch, in dem, finde ich, sehr viel drinsteht. Nicht nur über Hannah Arendt, sondern auch ein gutes, schönes Stück Kulturgeschichte der Deutschen im 20. Jahrhundert.
Unser Sachbuch der Woche hier bei MDR Kultur. Die Biografie von Willy Winkler. Hannah Arendt, ein Leben, erschienen bei Rowohlt Berlin.
Und gelesen von Jörg Schieke. Danke fürs Interesse, für unsere drei Tipps der Woche von MDR Kultur unter Büchern. Wie immer jeden Freitag hier in der ARD Audiothek mit besten Empfehlungen. Und bis nächste Woche. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.